worauf Verlass ist, worauf man sich verlassen kann. Keiner lebt ewig, das Thema heute Abend unter diesem Gesamtthema, das stimmt. Wie wir so schön sagen, todsicher. Das ist ein schreckliches Wort, so sicher wie der Tod. Nun kann man sich ja schön machen und sagen, der Tod ist doch unser Freund. Der erlöst uns von der Schwachheit, von den schweren Jahren, da ich verkalkt bin. Wir leben mitten in einer Welt, in der man den Tod zum großen Erlöser macht. Schauen Sie mal die Todesanzeigen an, die sind alle auf den Ton gestimmt. Bisher ging es der Oma so schlecht nach jahrelangem Leiden, aber jetzt ist sie im Frieden. Weil sie gestorben ist. Der Tod wird bei uns zum Freund gemacht, zum Erlöser. Ist er das? Warum habe ich dann so Angst davor? Ich stehe doch als einer vor Ihnen, der wahrscheinlich einige Zeit vor euch sterben muss. Mein Haus ist so wie eine baufällige Ruine. Das merke ich nach 5 Minuten Jogging nicht, dass nicht mehr so geht. Und alle 2 Jahre brauche ich eine stärkere Brille. Und ich merke es, dass ich immer öfter nachfragen muss, wie bitte? Also mit den Ohren ist auch nicht mehr das. Wie ein Haus, in dem es reinregnet, die Risse an den Mauern größer werden, bei dem unser großer Gott, der Schöpfer, nach seiner Weisheit sagt, da lohnt sich nicht mehr viel reparieren, das ist ohnehin bald abgängig. Und trotzdem verbiete ich mir den Gedanken, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, ich verbiete mir den Gedanken, dass ich einmal in dieser komischen Kiste drin liege und hinausgetragen werde auf den Friedhof und 2 Meter tief gesenkt werde und der Pfarrer sagt, Erde zu Erde, Asche zu Asche und dann malt sie der Haufe zu und das war's. Bei mir? Da denke ich doch lieber gar nicht dran. Warum, wenn der Tod ein Freund ist, der Erlöser, dann kann ich doch schön dran denken. Es gibt auch beim Sterben Erhebendes. Ich habe zwar immer Angst gehabt als Gemeindepfarrer, wenn angerufen wurde Mitternacht, mit unserem Kranken geht es zu Ende, könnten Sie nicht kommen und bis zum Sterben dabei bleiben. Ich habe manches Sterben erlebt, aber da hat man immer jedes Mal Respekt. Das ist auf der einen Seite etwas, vor dem man Manschetten hat und auf der anderen Seite immer etwas Erhebendes. Sterben hat etwas Erhebendes. Bleiben Sie auch bei Ihren Angehörigen beim Sterben. Sie lassen sonst etwas hinaus. Wenn da ein Mensch immer schwächer wird, und die Atemzüge immer seltener kommen. Stille. Und man denkt, war es der letzte Atemzug? Nein, nach langer Pause nochmal. Und dann ist es aus. Wie am Anfang unseres Lebens, als wir uns aus dem Mutterleib freigekämpft, auch was Erhebendes. Jede Geburt, ach, was denkst du, was ihr Geburt und meine Geburt war, man sagt, viel Schmerzen für die Mutter, aber wir haben uns zum Leben durchgekämpft, was Erhebendes, neues Leben. Wenn Sie mal so ein kleines Kind sehen. Und so ähnlich ist ja beim Sterben, dass ein Mensch sich noch einmal durchkämpfen muss. Dann ist aus. Da brauchen Sie keinen Arzt mehr, keinen Leichenbeschauer, der Ihnen sagt, jetzt ist aus. Das wissen Sie. Und jetzt ist Der Mensch, der bis vor zwei Minuten noch Mensch war in seinem Ringen, bloß noch wie leere Hülle. Können wir vorstellen, dass in allen Religionen, Kulturstufen gesagt wird, da muss doch sowas sein wie eine Seele, die weggeflogen ist. Das ist doch nicht mehr der Mensch, der vor einer halben Stunde noch mit seinen Lippen mitgebetet hat, wenn ich mit ihm gebetet habe, ordne unseren Gang Jesu lebenslang. Oder, und ob ich schon wandert im finstern Tal jetzt, das ist noch Hülle. Eine schöne Hülle, unser Leib, den uns Gott gegeben hat als Werkzeug. Oft ist ein, zwei Stunden nach dem Sterben, wenn die ganze Not des Todeskampfes vorbei ist, eine besondere Schönheit über dem Körper. Ich habe es oft erlebt, wenn so Frau Berdele, die hat ausgesehen wie eine Braut. Das ist die Schönheit, die mal mit 20 Jahren ausgesehen war, wahrscheinlich 70, wo sie gestorben ist. Deshalb verstehe ich schon, dass manche Leute sagen, der Tod ist ein Erlöser. Wie alle Qual weggewischt, komm, o Tod, du schlafest, Bruder. Freund, heim, hat man früher gesagt, zum Tod. Und warum habe ich trotzdem Respekt davor? Vielleicht hat die Bibel mehr Wahrheit, wenn wir von Jesus hören, als er auf den Friedhof von Bethanien geführt wurde, er ergrimmte im Geist. Das hören Sie sonst von Jesus nicht, dass er zornig wurde. In der guten Schöpfung Gottes ist der Tod ein Feind. Und wir wollen uns vornehmen, dass wir den Tod nicht zu schnell umspritzen, zu unserem Freund und Erlöser. Weil Jesus mit uns ein bisschen mehr vorhat, als dass wir friedlich im Tod sind. Gott hat mehr mit uns vor. Das hat er an Jesus deutlich gemacht. Da hätte es ja auch nach dem furchtbaren Sterben heißen können, ach, jetzt hat er gesagt, Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände und jetzt ist ja alles gut. Nein, Gott hat diesen Jesus aus dem Grab geholt. Gott hat keine Freude am Tod. Sag's allen Trauernden, Gott hat keine Freude am Tod. Und an dem Vorauslaufen, am Altwerden, am Senilwerden, am Schwachwerden. Sondern Gott hat Freude am Leben. Gott hat diesen Jesus aus dem Grab geholt. Voll von Vitalität, mir ist gegeben, alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Gott hat Freude am Leben. Also der Tod soll für uns nicht Endstation sein. Und deshalb habe ich heute Abend, wir haben es ja uns nicht abgesprochen, als wir, Herr Pfarrer Mack, überlegt haben, was dran sein könnte, im Kirchengemeinderat habe ich ein paar mögliche Themen angeboten. Und der Kirchengemeinderat hat sich für die Reihe entschieden, wo ich ganz neu schaffen musste. Herzlichen Dank dafür. Und da war Titus 3 so der Abschluss und wir haben nicht gedacht, dass das der Abend vor dem Totensonntag ist. Vor dem Ewigkeitssonntag. Titus 3, das Wort schließt ab, das ist gewiss wahr. An den vier Abend ging es uns immer um Worte, Bibelworte, die sagen, darauf ist Verlass. So ist es, gewiss. Es erschien die Freundlichkeit und Leutseligkeit Gottes in unserem Heiland Jesus Christus. Und er rettete uns, damit wir durch seine Gnade gerecht würden und Erben seien des ewigen Lebens, das ist gewiss wahr. Darauf ist die Freundlichkeit Gottes aus, dass wir Erben sind des ewigen Lebens. Nicht, dass wir einmal bloß im Tod landen. Das ist gewiss wahr. Über uns allen hat Gott das bestimmt. Mensch, ich will doch, dass ihr in den Himmel kommt, ins ewige Leben. Es wird doch zu wenig, dass ihr da draußen feierlich bei ihrer Beerdigung auf den Friedhof gelegt habt. Und dass man ein paar schöne Worte spricht über das Leben, wie das war. Ich möchte, dass ihr ewig bei mir lebt. Also, lasst uns den Tod nicht umspritzen zum Freund. Gott will den Tod nicht als unsere Endstation. Sondern Jesus will das Leben. Deshalb ist er in unsere Welt gekommen. Er hat uns nicht bloß ein bisschen Mut zum Leben gegeben. Also, wissen Sie, unser Christenglaube ist eigentlich zu schade, wenn man ab und zu so ein paar Bibelsprüche nimmt und sagt, ich bin so ein Spritzle, nicht? Aufmunterung, wieder neuen Mut zum Leben. Unser Jesus ist das Leben in Person, wo er, uns Neue Testament erzählt davon, durchging durch die Straßen und Städte und Dörfer Galiläas, hinterließ er eine Spur des Lebens. Da kehrten Trauerzüge wieder um, weil der Tote, den sie auf den Friedhof bringen wollten, lebte. Da warfen Lahmen ihre Krücken weg. Da staunten vorher Aussätzige über ihre neu geschenkte Haut. Da waren die Verzagte plötzlich fröhlich. Da war ein Zachäus, der vorher ein Ausgestoßener war, wieder eingeordnet ins Volk Gottes. Der Jesus hat eine Spur des Lebens hinterlassen. Noch am Kreuz haben die Feinde gesagt, er hat den anderen geholfen. Ja, so war Jesus nicht. Jesus hinterließ eine Spur des Lebens und er hat es auch mit dem Tod aufgenommen. Deshalb ist uns Johannes 11 berichtet, als der Lazarus, einer der Freunde Jesu, gestorben war, kam Jesus nach 3 Tagen nach Bethanien. Und die trauernde Schwester Martha hat gesagt, oh Jesus, wenn du hier gewesen wärst, du hättest dafür sorgen können, dass er wieder gesund geworden wäre. Aber jetzt ist vorbei. Da sagt Jesus, führt mich auf den Friedhof. Und die Martha sagt, Entschuldigung, was willst du, was hast du denn vor? Dein Bruder wird auferstehen. Ah, hat sie gesagt, irgendwann am jüngsten Tag, ja, vielleicht, aber... Nein, sagt Jesus, ich bin das Leben. Und wo ich zupacke, kommen selbst Tote zum Leben. Da kann man gar nicht richtig sterben. Da sagt die Martha, Jesus, das geht nicht, der ist... Wissen Sie, im Vorderen Orient kommt die Verwesung schnell... Der stinkt schon, der ist in Verwesung übergegangen. Das ist biologisch, das ist technisch unmöglich. Und Jesus rief laut, Lazarus, komm heraus. Und da kam der, der nicht scheintot gewesen war, heraus und sie nahmen ihm die Binden ab. Und das Auge, das vorher gebrochen war, sah Jesus. Und die Lippen, die im Sterben schmal geworden waren, priesen Jesus. Mein Jesus. Für Jesus ist der Tod keine Barriere. Er kann in den Bereich des Todes hineinwirken. Ich stelle mir es oft vor, wie es bei mir sein könnte, wenn ich wirklich zu Jesus gehöre. Wenn die hoffentlich um ein Sterbebett her sind, sagen, jetzt geht's dann zu Ende. Und dann ist auch bei mir der letzte Atemzug. Und sie drücken mir die Augen zu und sagen, jetzt ist es vorbei. Und dann ist da die Stimme Jesu, die sagt, ich habe dich je und je geliebt. Fürchte dich nicht, ich bin da, dein Herr. Jesus will doch nicht, dass wir irgendwo im Grab sind, so in einer Wartestation und dann warten auf den lieben jüngsten Tag. Und komm doch zu mir. Ich kann Ihnen sagen, da möchte ich bei Jesus sein. Niemand lebt ewig. Der Tod kommt, aber dann möchte ich im Tod Jesus gehören. Mein Freund Helmut Lampader, der vor einem halben Jahr gestorben ist, hat mir immer gesagt, Wolf, ich bin gespannt auf meinen Tod. Was dann der Jesus, der so viel in meinem Leben getan hat, dann an mir tun wird. Wenn Sie Jesus gehören, können Sie gespannt sein auf den Tod. Wir wissen nicht, was Jesus mit uns tun wird, aber ich werde beim Herrn sein, sagt der Paulus. Jesus will unser Leben. Auf dass wir durch seine Gnade angenehm gemacht werden, Erben seien des ewigen Lebens. Das ist das eigentliche Ziel. Davon spricht die Bibel. Apostel Paulus etwa Philipper 3. Wir warten auf unseren Heiland Jesus Christus, welcher unseren vergänglichen Leib verklären wird, verwandeln wird, dass er gleich wird seinem verklärten Leib, seinem Auferstehungsleib, nach der Kraft, mit der er alle Dinge sich untertänig machen kann. Beim auferstandenen Jesus hat der Thomas gerufen, da ist etwas Gottes Gegenwart, mein Herr und mein Gott, da ist Gottes Herrlichkeit. Jetzt stellen Sie sich mal vor, so sollen wir verwandelt werden, im ewigen Leben, wenn wir zu Jesus gehen. Dass an uns, Luther hat oft gesagt, Madensäcke, bloß nur Gottes Herrlichkeit ist, Gottes Vollkommenheit, dass wir ihm gleich sein werden, werden Jesus. Es ist schon groß, wenn wir hier als Christenleute zusammenkommen, zum Landesposaunentag oder zum Gemeindetag, zu Jugendtreffen, merken, was für eine große Gemeinschaft wir sind, nicht bloß ein kleines Häuflein. Aber das wird noch einmal etwas ganz anderes sein. Am Tag Jesu, wenn wir hineingenommen sind in die millionenfache Gemeinde mit Abraham, Isaac und Jakob, mit dem Dr. Biancato aus Afrika, mit John Mott, mit Paulus, aus allen Nationen, Völkern und Zungen und bloß noch Gott danken werden, dass wir dabei sein dürfen. Und all unsere großen Feste, wenn im Posaunentag mit den Münsterglocken gespielt wird, Gloria sei dir gesungen, ist bloß ein schwacher Vorgeschmack von der Herrlichkeit des ewigen Lebens. Es ist groß, wenn uns beim Abendmahl gesagt wird, dir sind deine Sünden vergeben. Gültig, aber das wird noch einmal etwas ganz anderes sein, wenn wir mit einem neuen Leib und keine Narbe der Sünde mehr im Gewissen vor Gott stehen können. Schon groß, wenn wir hier an unserem Körper Linderung erleben, neue Kraft, Heilung. Gott kann viel tun. Aber das wird noch einmal etwas ganz anderes sein. Wenn unser Körper, so wie Gott ihn sich gedacht hat, ohne Altern, ohne Beschränkung, ein Werkzeug sein wird, um Gott zu dienen, werden wir im Himmel nicht bloß Halleluja singen und Palmen schwingen, sondern in der neuen Welt Gottes gebraucht zum Dienst. Ich muss immer sagen, das Vorrecht meines Lebens, lang bevor ich Theologie studiert habe, war, dass ich gebraucht wurde im Reich Gottes. Das war schön. Wir werden ewig Gott dienen. Auf dass wir Erben seien des ewigen Lebens. Ich möchte dabei sein. Und ich wünsche mir's, dass diese vier Abende dazu helfen, dass wir's wollen. Ich möchte dabei sein. Erbe des ewigen Lebens, nicht bloß auf der Friedhofbarke. Dass wir auch unsere Sterbenden dorthin begleiten können. Wir lassen sie so oft allein. Haben Angst, was soll ich denn sagen? Ich bin vor 30 Jahren, als ich junger Pfarrer in Ulm war, ins Allgäu gerufen worden. Da ist eines unserer Gemeindeglieder, ein bekannter Arzt, mitten auf der Abfahrt vom schweren Herzinfarkt überfallen worden. Er ist noch bis zur Hütte heruntergekommen, aber dann war es aus. Dann hat die Bergwacht ihn abtransportiert ins Krankenhaus nach Bregenz. Und er hat gebeten, kommen Sie. Nach einer furchtbaren Fahrt über Schnee und Eisstrecken bin ich todmüde und voll Angst, was ich diesem Christenmenschen denn sagen soll, wenn der im Sterben liegt, seiner Bangigkeit. In Bregenz angekommen, in diesem kahlen Krankenzimmer. Gott hat ihn wieder durchgebracht, aber es waren Augenblicke, wo jeder dachte, es geht zu Ende. Und da hat dieser sterbende, im Sterben liegende Mann mir gesagt, Herr Schäffbuch, ich weiß alle Bibelworte, aber ich kann mich nicht mehr dran halten. Sagen Sie mir's. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Da hat er mir es vorgesagt. Aber er wollte einen haben, er in seiner furchtbaren Bangigkeit, im Zusammenkrampfen des ganzen Brustkorbs, ein anderer, der es ihm zusagt, zu sagen, ich glaub's und du darfst auch glauben. So unser irdisch Leid, diese Hütte zerbrochen wird, haben wir einen Bau von Gott erbaut. Mir vorgesagt. Ich hab's nachsagen. Wir fürchten uns nicht, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Damals habe ich gelernt als junger Pfarrer, wie wir Sterbende begleiten sollen. Ihnen die großen Verheißungen des Bibel und des Gesangbuchs sagen, dass sie sich dran halten können. Auf dem Weg nicht in den Tod, sondern zum ewigen Leben, wo dann Jesus übernimmt und sagt, komm her zu mir. Dass wir unsere Sterbenden richtig begleiten auf dem Weg zum ewigen Leben und dass wir es gewiss machen, auf dass wir durch seine Gnade gerecht gemacht erben würden des ewigen Lebens. Kein Mensch ist automatisch Erbe des ewigen Lebens. Aber der Jesus will uns dazu machen. Dem unser Leben die Fingerspuren des Handelns Jesu trägt, dass er sagen kann, der gehört zu mir, Vater, an dem habe ich geschafft. Zwei Geschichten. Die eine habe ich erlebt durch eine Sendung des Evangeliumsrundfunks, bin ich in Kontakt gekommen mit dem sehr viel älteren Herrn Wilhelm Harm, der lebte ganz an der Grenze von Schleswig-Holstein nach Dänemark zu. Es war ein jahrelanger Briefwechsel und es stellte sich nach und nach heraus, der Wilhelm Harm war ein Bauernbursch und ist in den 20er Jahren in der großen Not nach der Inflation, Weltwirtschaftskrise, auf die Parolen des Nationalsozialismus hereingefallen, wurde Polizeioffizier und ist dann während des Krieges ganz hochgestiegen und war bei einer Einheit, die für sehr viele Judenerschießungen im Osten verantwortlich war. Er ist rasch abgeurteilt worden, 1945, und unerklärlicherweise begnadigt worden, nachdem er jahrelang die rote Jacke anhatte in Landsberg, also einer, der zum Tod bestimmt war. Und dort hat ihn Jesus gefunden. Er, der in seinem Leben schuldig geworden war, wie wenig andere. Und er hat sich an einem Bibelwort festgekrallt, Epheser 1,
Gott hat uns begnadet mit dem geliebten Jesus. Früher hieß es, er hat uns angenehm gemacht. Auch mich, Mörder Wilhelm Harm, auch mich, stinkenden Verbrecher Wilhelm Harm, hat Jesus angenehm gemacht, betäubt. Der gute Geruch Jesu, den Todesgeruch auch beim Wilhelm Harm. Ja, bringt's fertig. Und ab dem Augenblick hat der Wilhelm Harm immer wieder mir Gedichte geschrieben. Die gingen so nach dem Versrhythmus, wenn ich ihn nur habe, wenn er mein nur ist, ein bisschen schwieriges, Novalis, Versmaß. Aber es ist immer gekreist. Um das, er hat mich angenehm gemacht, immer in neuen Formen. Bestaunen, sogar mich, Verbrecher, hat Jesus vor Gott angenehm gemacht. Lieber Gott, ich danke dir dafür. Herr Jesus, was bin ich froh, dass ich weiß, dass du bei deinem Sterben zu einem Mörder neben dir gesagt hast, du wirst mit mir im Paradies sein. Mit mir. Auf dass wir durch seine Gnade gerecht gemacht Erben würden des ewigen Lebens. Machen Sie es doch fest, dass Jesus zu Ihnen gehört. Damit er sagen kann, Vater, der gehört zu mir, für den trete ich ein. Den darfst du nicht fallen lassen. Und die andere Geschichte, es wurde ja vor ein paar Wochen der große Sarg vom Soldatenkönig, König Friedrich Wilhelm I., von der Burg Hohenzollern wieder nach Potsdam gebracht. Die ganze Nation stand Kopf, was da alles war, zusammen mit dem Sarg von seinem Sohn, dem alten Fritz oder Friedrich dem Großen. Dieser Soldatenkönig war ein Mann, der sich bemüht hat um Frömmigkeit, er hat das armselige Preußen hochgebracht. Und, das wusste ich lange nicht, stand in einem engen Kontakt mit dem Grafen Nikolaus Ludwig von Zinzendorf. Wir haben gestern über ihn gesprochen. Dichter von Jesu, geh voran. Und als der König Friedrich Wilhelm im Sterben lag, Wassersucht, aufgedunsener Leib, viel Schmerzen, konnte nicht mehr schlafen, hat Zinzendorf sehr vornehm, Reichsgraf Zinzendorf, an seinen König geschrieben, ob er auch bereit sei zum Sterben. Und da hat der König zurückgeschrieben, ich habe in meinem Leben getan, was ich konnte, ich habe meist mehr gearbeitet als meine Untertanen und ich kann mir eigentlich nicht vorwerfen, gut, ich habe noch ein paar Leute zu Feinden, aber ich habe so viel getan, als ich nur konnte. Und da hat Zinzendorf zurückgeschrieben, Euer Majestät, vergeben Sie mir, aber so wollte ich nicht sterben. Ich empfehle Eurer Majestät, dass Sie sich nicht auf Ihre Verdienste und dass Sie wenig Feinde haben vertrauen, sondern dass Jesus Sie in seine Arme nimmt und dass Sie so sterben dürfen. Das hat der König sich sagen lassen. Und da hat Zinzendorf ihm als für diese Erde bestimmtes Abschiedslied geschrieben, das noch jetzt in unserem Gesangbuch steht. Ob es im Neuen stehen wird, weiß ich nicht. Die Christen gehen von Ort zu Ort durch mannigfachen Jammer. Da heißt es im dritten Vers, wir warten mit Gelassenheit der großen Offenbarung. Toll. Wir warten mal, was der Jesus aus unserem armseligen Madensack machen wird. Wir warten mit Gelassenheit der großen Offenbarung. Wenn der Jesus mich in seine Hände genommen hat, dann wird's recht. Niemand lebt ewig. Ja, wir alle müssen sterben, todsicher. Und der alte Fritz hat seine Soldaten, als die in der Schlacht zurückgewichen sind, angeschrien, Hunde, wollt ihr ewig leben? Auf, los. Wenn es sein muss, muss man auch sterben. Wir wollen ewig leben. Ich möchte ewig leben.
Als erschien die Freundlichkeit unseres Gottes, rettete er uns durch Jesus, auf dass wir durch seine Gnade gerecht gemacht erben würden des ewigen Lebens.
War schön, dass wir jetzt beieinander waren. Ich freue mich jedes Mal, wenn wir uns auf dieser Welt begegnen. Sage es ja auch, wir haben uns damals in Oehling getroffen. Aber es wäre bloß schlimm, wenn eins von uns fehlen würde, dann am großen Tag, wenn die neue Welt Gottes kommt. Wir sind berufen zum ewigen Leben. Ich möchte schließen mit einem der größten Worte Jesu. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer mit mir verbunden ist, wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Wer da lebt und glaubt an mich, der kann gar nicht mehr richtig sterben. Ich wünsche Ihnen, dass das bei Ihnen und bei mir wahr wird. Wir wollen beten. Herr, du das Leben. Wir danken dir, dass du die kurzen Jahre, die so schnell dahinfliegen in unserem Leben, dazu benutzen kannst, dass wir es festmachen. Herr Jesu, dir lebe ich, dir leid ich, dir sterbe ich, dein bin ich tot und lebendig. Mach mich, o Jesu, ewig selig.